in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Lasst uns einmal kurz aufstehen. Ich möchte einmal noch kurz beten. Unser himmlischer Vater, hab herzlichen Dank für diesen Tag. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir hier als Gemeinde den Kolosserbrief durchnehmen können. Und ich bitte dich einfach für Weisheit, dass du auch mir Weisheit gibst, dein Wort zu verkündigen, dass du mir hilfst, das zu predigen, was in deinem Wort steht. Ja. Ich bitte dich für die Sonntagsschule, dass du auch da mit ihnen bist, dass du sie segnest, dass du auch den Kindern hilfst, etwas mit sich mitzunehmen und etwas über dich zu lernen. Amen. Als ich diesen Kolosserbrief verfolgt habe in dieser Gemeinde, haben sich für mich zwei gravierende Fragen gestellt. Und vielleicht ging es euch auch so, vielleicht aber auch nicht. Ihr seid vermutlich auch ein bisschen weiter als ich. Aber die erste Frage, die sich für mich gestellt hat, war, wenn Christus alles in allem ist und ich eigentlich durch meine Handlungen gar nichts mehr bewirken kann, wieso gibt es Kapitel 3 und 4? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war, wenn Christus in mir alles bewirkt und ich nichts von mir selber aus tun kann, keine Handlungen vollbringen kann, ja, wieso gibt es in Kapitel 3 und 4 so viele Befehle? Also Imperative, Befehlsformen, Aufforderungen, etwas zu tun. Und ich glaube, dass gerade in diesem Kapitel 3 bis 4 beschrieben wird, wie das Leben der Auserwählten ist. Denn das Leben mit Jesus ist eigentlich ein Leben in seinem Königreich, richtig? Und in diesen Kapitel 3 bis 4, diese Aufforderungen, die wir haben, die zeigen uns ja schon, was wir tun sollen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, Moment, da bin ich nicht so ganz einverstanden. Ich glaube, dass ein Leben mit Christus ein Leben in Freiheit ist und keine Gesetze und Gebote beinhaltet. Nun, da habe ich ein Beispiel für dich. Als Single, wir haben hier einige Singles unter uns, als Single verhalte ich mich wie ein Single, logischerweise, ne? Wenn ich verheiratet bin, verhalte ich mich wie ein Verheirateter. Ist ja ganz klar, oder? So, und jetzt eine Frage. Muss ich meine Frau lieben, wenn ich verheiratet bin? Steht geschrieben. Klar muss ich meine Frau lieben. Ne? Jetzt habe ich eine andere Frage. Muss ich meiner Frau Blumen schenken? Oh, nein. Ihr Frauen, es tut mir sehr leid. Es steht leider nicht geschrieben. Aber wir können festhalten, wenn meine Frau sehr gerne Blumen mag und ich sie ja lieben soll, was mache ich dann? Ich kaufe ihr Blumen, weil ich sie liebe. Und somit wird dieses Blumenkaufen für mich zu einem Gebot, oder? Nicht? Die Frau nickt, der Mann nein, natürlich. Ist ja klar. Ihr Lieben, wir sind in einem Königreich der Liebe. Wir als Christen befinden uns in einem Königreich der Liebe. Und das ist das Königreich Jesu. Wenn Jesus sagt zu mir, ich soll meinem Nächsten vergeben, das drückt nämlich deine Liebe zu mir aus. Dann ist es doch klar, dass das ein Gebot für mich ist, oder nicht? Jesus möchte aufgrund dieser Stellung, die wir in Kapitel 1 bis 2 gelesen haben, möchte er eine Reaktion der Liebe hervorrufen. Ja, es ist nicht so, dass wenn wir Kapitel 3 und 4 lesen, dass wir eigentlich immer nur denken, oh, du musst, du musst, du musst, du musst. Natürlich sind das Gebote und Aufforderungen, aber das sollte eigentlich viel mehr aus Liebe geschehen. Denn als Auserwählter, Heiliger und Geliebter handeln wir aus Liebe, richtig? Man könnte diesen Text auch ein bisschen anders formulieren. Herr, ich glaube an dich, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie ich dich lieben soll. Und dann antwortet der Herr, ich habe hier einiges zusammengeschrieben. Ich habe dir einige Beispiele hier gegeben in diesem Abschnitt im Kolosserbrief, wie du deine Liebe zu mir zeigen kannst, wie du es deutlich machen kannst. Und ich habe meine Predigt heute ein bisschen unterteilt in diese vier Imperative, in die vier Aufforderungen, die wir in diesem Text heute finden. Zum einen, wir sollen die neuen Kleider anziehen. Und zum anderen soll der Friede Christi in uns regieren. Auch eine Aufforderung. Die dritte Aufforderung ist, dankbar zu sein. Und die vierte, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohne. Nun, die neuen Kleider, ich gebe zu, das sind nicht immer gemütliche Kleider. Ja, wenn man sich so die neue Kleidung anschaut, also ganz ehrlich, bei mir zwickt das auch immer mal hier und da. Das sind nicht unbedingt Kleider, die uns wie angegossen passen. Aber wisst ihr, man erkennt die Christen oder man erkennt die Nachfolger Jesu an dieser Kleidung. Und das ist das Schöne. Und wir fangen an, zieht an herzliches Erbarmen. Also ich habe heute nicht wirklich viel Zeit, auf alles detailliert einzugehen. Ja, ich werde vieles grob zusammenfassen. Aber zieht an herzliches Erbarmen. Und dieses herzliche Erbarmen, das kann man auch übersetzen mit Barmherzigkeit oder Mitgefühl. Und es geht nicht darum, dass ich einfach nur da sitze und einfach nur sage, oh, ich habe so Mitleid mit diesen Menschen. Ja, wenn wir einen kranken Mann irgendwo auf der Straße sehen, wie er da mit seinem Krückstock über die Straße geht, dann sitzen wir, oh, der tut mir leid. Oder die Oma, die über die Straße läuft, ja, mit ihren schweren Taschen, ach Mensch, tut die Oma mir leid. Ach nee. Ich glaube nicht, dass es hier um dieses Mitleid geht. Denn Mitleid zeigt sich eigentlich immer in Handlungen. Ich bin mal gefahren auf der Straße und das fing so an zu schütten, da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, meine Scheibenwischer, die waren volle Pulle an und dann sehe ich da, wie so ein Pärchen spazieren geht, das waren Christen. Und ich fahre im Auto vorbei und denke, Mensch, die Armen, die müssen in diesem strömenden Regen laufen, die haben noch nicht mal einen Regenschirm. Wisst ihr, was mir nicht in den Kopf gekommen ist? Anzuhalten, die Leute mitzunehmen. Doch. Und irgendwann dachte ich mir so, Mensch, du bist schon so ein bisschen dumm, oder? Du hattest Platz im Auto, das Auto war frei. Wir sollten immer daran denken, ihr Lieben, wir als Christen, wir haben diese neue Kleidung von Gott bekommen. Jesus befähigt uns, diese Dinge zu tun. Barmherzig ist also der, der handelt und nicht nur Mitleid empfindet. Nun, jetzt, der nächste Punkt ist die Güte. Das wird da übersetzt mit Freundlichkeit. Und das heißt auch nicht, dass wir einfach nur hier in den Gottesdienst kommen mit so einem Grinsen. Ne? Das sieht zwar so aus, als ob wir freundlich sind, aber das muss nicht unbedingt heißen. Ja, Freundlichkeit zeigt sich auch im Umgang untereinander. Ja, du kannst zum Beispiel deinen Arbeitskollegen freundlich begegnen, wenn er deinen Fehler, den du gerade begangen hast, vor deinem Chef so schön groß macht. Ne? Und dann kommt er zu dir wieder in deine Abteilung und dann denkst du dir, naja. Kannst du so freundlich sein und zu ihm sagen, komm, wir trinken einen Kaffee zusammen. Wir quatschen einfach mal zusammen. Ist das möglich? Das wäre richtige Freundlichkeit, die sich in Handlungen widerspiegelt. Oder hat dein Ehepartner vielleicht schon mal an dir so richtig mal seinen Frust rausgelassen? So richtig mal seine Meinung über dich gesagt? Wie reagierst du da? Also wir hatten zu Hause tatsächlich mal diese Situation, also wir haben öfter solche Situationen, aber wir hatten mal eine Situation, da hatte ich meiner Frau mal so richtig die Meinung über irgendeine Sache gesagt. Und diese Sache stand jetzt zwischen uns. Und wir sind ins Bett gegangen, wir sind schlafen gegangen und morgens stehen wir halt auf. Für gewöhnlich ist das so, dass ich morgens alleine aufstehe und mir was zu essen mache und dann zur Arbeit fahre. Nur diesmal war das anders. Ich bin morgens aufgestanden, meine Frau war wach, in der Küche war das Licht an und ich komme in die Küche rein und der Tisch ist gedeckt, Frühstück, volles Rohr fertig gemacht. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich mir das war. Aber da hat sich für mich gezeigt, die wirkliche Freundlichkeit, auch in solchen Fällen. Ich habe ihr gesagt, ich kann das auch alleine machen. Sie sagt, ich weiß, dass du das alleine kannst. Und ihr Lieben, meine Frau tat das nicht, um mit mir noch verheirateter zu werden. Ne? Meine Frau tat das aus Liebe zu mir, um unsere Liebe zu fördern, um unsere Liebe noch weiter voranzubringen. Und das ist ein großer Unterschied. Der nächste Punkt ist die Demut. Und ich gebe zu, Demut, das ist ein Punkt, ich glaube, der tut den meisten hier weh. Ja, dieses Kleidungsstück, das passt so gut wie keinem. Weil der Mensch halt von sich aus eigentlich ein sehr stolzer Mensch ist. Demut bedeutet aber, den anderen größer zu machen, sich selbst kleiner zu machen, auf sein eigenes Recht schon mal zu verzichten, auch wenn man weiß, ja, ich habe 100% Recht, aber einfach zu sagen, ich verzichte darauf, ich demütige mich einfach unter diese Situation. Ja, wir sehen das bei Hagar und Sarah. Wo die Hagar einen Sohn bekommen hatten, die Sarah keinen Sohn hatte, hat sie die herausgeschmissen. Und der Engel Gottes kommt dann zu dieser Hagar und sagt, geh wieder zurück zu Sarah und demütige dich unter ihr. Obwohl du den Sohn hast, ja, du stehst vielleicht jetzt besser da, du hast einen Sohn, sie hat keinen Sohn, aber geh und demütige dich unter sie. Und Demut hat auch irgendwas mit Dienst zu tun. Ebenfalls ein Handeln. Bist du vielleicht bereit, auf der Toilette mal den Dreck von anderen wegzutun? Also das ist schon manchmal eklig, das gebe ich zu. Aber sind wir bereit, uns so zu demütigen in unserer Stellung, um zu sagen, komm, ich räume es einfach weg, so eklig das auch ist? Oder denken wir da, oh Mensch, ich bin ein Leiter, was weiß ich was. Ja, soll derjenige doch den Dreck wegmachen, der den da gemacht hat? Ja, das stimmt, eigentlich hätte er es wegmachen müssen. Er hat es aber nicht weggemacht. Oder bist du vielleicht bereit, den Sitzplatz im Bus abzugeben? Für die Jüngeren unter uns, die Bus fahren. Ja, mal aufzustehen. Vielleicht für einen, der vom Status her vielleicht nicht so gut gekleidet ist wie du. Der vielleicht ausgelacht wird von anderen. Sind wir bereit, das zu tun? Uns so zu demütigen? Auch wenn wir vielleicht ausgelacht werden dafür? Lieben, das ist die Kleidung Christi, die in Gottes Reich relevant ist. Demut fragt nicht nach dem Status. Sie fragt nicht, ob es ein Sküte ist oder Barbar ist oder sonst irgendwas. Ein Jude, Hamas, arm oder reich. Das spielt keine Rolle. Der nächste Punkt, die Milde, die auch mit Sanftmut übersetzt wird. Sanftmut, ein stilles Gemüt. Ja, ChatGPT, um jetzt auch mal ein bisschen die KI so ein bisschen hereinzubringen, ja, hat gesagt, Sanftmut bezeichnet eine innere Haltung, bei der jemand auch in schwierigen Situationen ruhig, gelassen und wohlwollend bleibt, anstatt aggressiv oder aufbrausend zu reagieren. Puh, was ein Kleidungsstück, ihr Lieben. Dieses Wort, das ist sehr verwandt mit der Freundlichkeit. Dann haben wir Langmut, Geduld. Ein lang anhaltendes Gemüt. Und wisst ihr, mir fällt das überhaupt nicht schwer, geduldig zu sein, wenn ich auf eine Rechnung warte. Ich glaube, das fällt dir keinem schwer, oder? Also da würde ich am liebsten anrufen und sagen, ach, wissen Sie was, Sie können sich da Zeit lassen. Ich bin so ein geduldiger Typ. Aber wisst ihr, wo es mir schwer fällt? Wenn ich etwas haben will. Wenn es um meine Sachen geht. Ja, da kommt mir das Gebet sehr oft so vor, dass ich sage, Herr, schenk mir doch Geduld, aber bitte sofort. Ich brauche sie jetzt. Nun, ich glaube, der Vers 13, der danach kommt, der deutet auch darauf hin, dass es hier nicht nur um diese Geduld geht, sondern dass es hier auch um Geduld mit Sünde gehen kann. Nun, ich habe viel Geduld, wenn es um meine Sünden geht, oder? Also wenn ich mal zu Hause sündige und wenn ich mal zu Hause Bockmist baue, boah, dann habe ich alle möglichen Ausreden. Ach, ich bin heute auf dem linken Fuß aufgestanden und die Frisur, die war heute auf der verkehrten Seite und was weiß ich, ja, nicht gut geschlafen. Wir kennen alle möglichen Ausreden für unser Fehlverhalten. Aber wenn meine Frau mal was verbockt hat, ne? Oh, Freunde. Und du willst ein Christ sein? Ha. Na, ob du wiedergeboren bist, das stelle ich jetzt mal einfach in Frage. So reagieren wir doch meist, oder? Bei Sünde, wenn es um die anderen geht. Aber auch hier geht es darum, geduldig zu sein mit der Sünde der anderen. Das heißt nicht, dass wir Sünde legitimieren sollen und sie dulden sollen und unter den Teppich kehren. Nein, da muss gearbeitet werden. Aber dennoch muss man geduldig sein. Wisst ihr, die Gesinnung von unten, die fordert immer Rache. Die fordert Gerechtigkeit. Aber die Gesinnung von oben, die wir als auserwählte Kinder haben, die erfordert eigentlich von uns, dass wir geduldig sind. So, der nächste Punkt, einander ertragen. Oi. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wisst ihr, was dieser Vers nicht aussagt? Ertrage du den anderen. Das steht hier nicht drin. Hier steht nämlich, ertragt euch einander. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn du Mist machst oder wenn du eine andere Ansicht hast vielleicht, dann habe ich dich zu ertragen. Aber wisst ihr was? Ihr müsst mich genauso ertragen. Und das heißt, dass ich auch nicht perfekt bin, dass ich genauso Fehler mache und dass ich genauso in einigen Punkten vielleicht anders denke als ihr. Und dann habe ich eine Bitte, ertragt mich bitte. Ja, es gibt unterschiedliche Ansichten von Gewissensfragen. Ich habe vielleicht anderes Verständnis von bestimmten Gewissenssachen wie Fleisch essen oder was weiß ich auch immer, wie du. Und die Bibel fordert mich hier auf, dieses Kleidungsstück anzuziehen, ertrag den anderen. Aber gleicherweise fordert sie auf, dass ihr mich ertragt, wenn ich mal eine andere Gewissensfrage vielleicht habe. Oder verschiedene Lehrfragen. Wir wissen ja alle, dass wir nicht alle hier die Offenbarungen von Paulus bekommen haben, oder? Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, und so kann das auch definitiv sein, dass wir unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Fragen haben, auf bestimmte Lehrfragen. Und auch da müssen wir einander ertragen. Darüber reden. Dann einander vergeben. Und auch hier steht das Wort einander vergeben. Das heißt nicht, dass ich immer nur euch vergeben muss. Und ich bin ja so ein toller Mensch und ich mache nie was falsch. Und ständig muss ich der ganzen Gemeinde hier vergeben. Nein. Hier steht einander vergeben. Das bedeutet, dass ich genauso Fehler habe. Und dass ihr mir bitte, bitte genauso vergebt. Und dann der Nachsatz noch, wie Christus uns vergeben hat. Das ist ja nochmal eine Nummer härter, oder? Wie hat Christus uns vergeben? Erstmal diskutiert mit uns und nee, erstmal will ich Einsicht von dir haben und wenn du das und das nicht machst, dann vergebe ich dir überhaupt nicht. Ihr Lieben, Christus hat uns vergeben, bevor wir ihn überhaupt kannten. Und das ist eine Messlatte, die ist extrem hoch. Aber das ist die Kleidung der Gerechten, ihr Lieben. Und dann Liebe als Band der Vollkommenheit. Die Liebe, die hält alles zusammen. Wisst ihr, eigentlich müsste es in der Bibel nur ein Gebot geben, so wie ich es euch gerade in der Einleitung schon gesagt habe. Liebe Gott und liebe den Menschen, was dem gleichgesetzt ist. Denn die Summe aller Gesetze ist die Liebe. Und das, was Paulus hier meiner Meinung nach ausdrücken will, ist, wisst ihr was, ihr könnt das tun, aber eigentlich sollt ihr euch lieben. Eigentlich ist die Summe von dem, was alles da steht, einfach nur Liebe. Und mir fiel so das Beispiel von Petrus und Jesus ein. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Petrus, bist du auch demütig? Dann weide meine Lämmer. Bist du freundlich? Dann weinte meine Schafe. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, liebst du mich? Liebst du mich? Dreimal liebst du mich? Nun, der zweite Punkt. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das ist die zweite Aufforderung, die wir haben. In Vers 15. Und dieses Wort regiere in diesem Vers, das bedeutet so etwas wie ein Kampfrichter oder ein Schiedsrichter. Und wenn immer es in deinem Herzen irgendwie zu einem Kampf kommt, dann soll eigentlich der Friede derjenige sein, der als Schiedsrichter dasteht. So kann man sich das vorstellen. Nur mal angenommen, eine Gemeinde kommt auf euch zu oder ihr unterhaltet euch und jemand aus der Gemeinde kommt auf euch zu und sagt, na, du bist auch nicht mehr der Hellste, ne? Meinst du, mir wird das vielleicht passen, aber das tut doch schon weh, oder? Das ist ja nicht gerade der beste Satz, den man so sagen kann. Und das tut schon weh. Aber wisst ihr, wenn der Friede in mir regiert, wenn der Friede in mir der Schiedsrichter ist, wie reagiere ich dann? Das Ergebnis, wenn der Friede in mir regiert, wird Freundlichkeit und Demut sein, wird Vergebung sein. Aber wenn dieser Schiedsrichter nicht der Friede ist, dann kommt automatisch das hoch, die alte Kleidung, von der wir letztes Mal gehört haben. Bosheit, Unfriede, Hass. Da kommt auf einmal so die alte Kleidung zum Vorschein. Und warum soll der Friede Christi in uns regieren? Weil wir Gott imponieren wollen und ihm zeigen wollen, welche tolle Menschen wir sind, um vielleicht noch auserwählter zu werden? Ich denke nicht, ihr Lieben. Wir können nicht noch erretteter werden. Aber wir können Jesus unsere Liebe damit zum Ausdruck bringen. Welchen Kampfrichter hast du bei dir eingestellt? In Situationen mit deinem Ehemann, mit deinem Partner, in Diskussionen, wenn du mit dem Auto fährst und vor dir einer dir die Vorfahrt nimmt. Wer regiert da so in deinem Herzen? Wenn jemand die Meinung über dich mal so richtig raushaut. Der dritte Punkt ist, und seid dankbar. Auch das ist eine Aufforderung. Und Dankbarkeit, ihr Lieben, das ist eine Sache, das ist ein Schlüssel eigentlich für viele Dinge. Das bewahrt uns vor vielen Sachen, wenn wir dankbar sind dafür. Zum Beispiel vor Habsucht. Also wenn ich dankbar bin mit dem, was ich habe, kann ich nicht habsüchtig werden. Und ich glaube auch nicht, dass es Paulus hier geht, dass wir nur dankbar sind in den guten Dingen, die wir haben. Ich glaube, Paulus geht es sehr wohl darum, dass es auch um schlechte Dinge geht. Um Dinge, die für uns vielleicht nicht so angenehm sind. Wo wir gerade vielleicht in einer verzwickten Mühle sind. Da einfach zu sagen, Herr, ich danke dir dafür, weil deine Wege sind gut. Und es ist auch nicht so, dass Christus in mir diese Dankbarkeit immer hervorruft. Also ich kann von mir nicht behaupten, dass Christus in mir jedes Mal jetzt Dankbarkeit rausruft. Versteht ihr, was ich meine? Also ich muss schon noch etwas dazu tun. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Kind. Ja, wenn ein Kind über die Straße geht, ein zweijähriges Kind, und der Papa hält das so an der Hand und geht mit ihm über die Straße. Der Vater hält es, der Vater hilft dem Kind. Aber gehen muss das Kind schon alleine, ne? So vergleiche ich das auch ein bisschen. Also wir müssen schon etwas tun dafür. Und Dankbarkeit, ihr Lieben, das ist auch ein Prozess. Wie die ganzen Sachen hier, das ist alles ein Prozess. Ein Prozess, wo wir in diesem Zustand, in dem wir jetzt sind, weiter wachsen können, in der Liebe zu ihm hin. Nicht um geretteter zu werden, sondern aus Liebe zu ihm. Verstehen wir den Unterschied? Könnt ihr euch erinnern, was den Israeliten widerfahren ist, als sie undankbar waren? Wir alle kennen wahrscheinlich die Geschichte, wo sich die Erde auftut und Gott alle diese Menschen, die murren, lebendig vergräbt. Lieben, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die alle gehurt hätten und gesündigt hätten, wer weiß wie, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber wegen Undankbarkeit? Wegen Murren? Aber was zeigen wir mit dem Murren? Ist das nicht so, dass wir mit dem Murren, mit dem Meckern eigentlich gegen Gott rebellieren? Wenn ich über schlechtes Wetter ständig am Motzen bin, über wen motze ich da eigentlich? Wer regiert das Wetter? Gott. wenn ich krank bin und die ganze Zeit am Klagen bin, über wen meckere ich da? Wer lässt Krankheiten zu? Und ich kann nicht jedes Mal sagen, Herr, leite mich, morgens stehe ich auf, bete ein Gebet, Herr, leite mich und führe mich deinen Weg. Und dann fange ich an, den ganzen Tag nur zu motzen. Das ist Schrott und das kann doch nicht wahr sein. Wo hast du mich denn hier reingebracht? Und das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Lieben, deswegen diese Aufforderung für uns Christen, die wir in der Stellung zu Christus stehen, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Kleidungsstück, das zu dem Reich Christi gehört. Wenn du auf Arbeit auf einmal dankbar bist für etwas, wo die anderen Kollegen alle nur am Motzen sind, ja, da gucken sie dich erstmal schief an. Und ich denke, das kann man lernen. Und der nächste und letzte Punkt ist, das Wort wohne reichlich in euch. Verse 16 bis 17. Erstmal die Aufforderung, dass das Wort Christi reichlich in uns wohnen soll. Und hier steht nicht nur, dass das Wort Christi in uns wohnen soll. Es steht, das soll reichlich in uns wohnen. Wenn wir bedenken, was die Kolosser für ein Problem hatten, dass die Christen in Kolossee eigentlich immer wieder versucht wurde, die Christen wegzubringen von Christus und ihnen irgendwas noch hinzufügen wollten. Christus, ja, aber das müsst ihr auch noch für eure Rettung tun. Dann versteht man auch, warum Paulus hier schreibt, das Wort Christi wohne reichlich in euch. Paulus hätte ja auch schreiben können, da solche Probleme bei euch sind, beschäftigt euch bitte ausführlich mit den Lehren der Griechen, beschäftigt euch bitte ausführlich mit den Lehren der Juden. Hat er aber nicht gemacht. Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, wir alle haben ja sehr viel Umgang mit Geld. Selbst den Kindern bringen wir ja schon den Umgang mit Geld bei. Und 2024 war das so, dass man in Deutschland, allein in Deutschland, circa 4,5 Millionen Euro an Falschgeld raussortiert hat. So viel Falschgeld ist unterwegs. Und diese Falschgeldstelle, die hat Leute eingestellt in diesem Job, die darauf spezialisiert sind, dieses Falschgeld rauszufinden. Und wisst ihr, die Methode, wie sie das machen, die fand ich total interessant. Die machen das nicht so, dass sie immer, wenn Falschgeld rauskommt, dass sie das diesen Leuten geben, die da arbeiten und sagen, so, untersuch mal jetzt bitte das Falschgeld und guck mal, warum es falsch ist. Die machen das so, dass sie denen die richtigen Scheine geben. Und diese Leute sind darauf geschult, die richtigen Scheine in- und auswendig zu kennen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Wisst ihr, es ist egal, was die korrupten Jungs sich da ausdenken an Falschgeldscheinen. Diese Leute, die wissen ganz genau, wie der echte Schein auszusehen hat. Und deswegen sagt Paulus hier, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Beschäftigt euch mit der Wahrheit. Denn wenn ihr die Wahrheit kennt, dann werdet ihr die Lügen entlarven können. Dann werdet ihr die Irrlehren entlarven können. Heutzutage merkt man immer wieder, man ist immer wieder beschäftigt so, ja, wo sind die Irrlehren, Predigten über Irrlehren, da Irrlehre, da, lass uns damit beschäftigen und so. Es ist ja alles nicht verkehrt, aber eigentlich sollten wir uns viel mehr mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und dann würden wir viel eher diese Dinge entlarven können. Und genauso sagt Paulus das auch hier. Beschäftigt euch reichlich mit dem Wort Gottes. Und dann erklärt Paulus, wie das funktionieren kann. Und das fand ich sehr interessant. Oh, ich mache zu viel Sport. Ich fand das sehr interessant, wie Paulus erklärt, wie wir damit umgehen sollen, beziehungsweise wie das Wort Gottes in uns wohnen kann. Denn diese drei Dinge, die hier stehen, sind Partizipien. Beschäftigt euch mit dem Wort oder das Wort wohne reichlich in euch, indem ihr in Weisheit lehrt. Beschäftigt euch mit dem Wort, indem ihr in Weisheit ermahnt. Und beschäftigt euch, indem ihr singt. Mit anderen Worten könnte man sagen, an der Belehrung und Zurechtweisung und an dem Singen, das wir hier tun, kann man sehen, ob das Wort Gottes bei uns reichlich vorhanden ist oder nicht. Nun, es geht Paulus nicht nur darum, um die Belehrung und Ermahnung in irgendeiner Form, sondern es geht schon um die Belehrung und Ermahnung in Weisheit. Und zwar in der Weisheit, die von oben kommt. Und auch hier, ihr Lieben, steht das Wort gegenseitig. Wir sind angehalten, uns gegenseitig zu belehren. Das heißt, ich bin nicht der König und weiß alles und das, was ich von hier unten runter, von oben runter sage, das steht, sondern ich bin genauso auf Belehrung von meinen Mitgeschwistern angewiesen. In der Ermahnung ist das genauso. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Nur weil Morten Pastor ist, heißt das nicht, dass man ihn nicht ermahnen kann oder muss. Auch er ist auf Ermahnung angewiesen. Und wisst ihr, dieses Wort ermahnen, Paulus benutzt oft in dem Neuen Testament das Wort Parakaleo. Ja, und das bedeutet ermahnen und ermutigen. Ja, und wo einige Christen das rausgefunden haben, haben sie daraus schnell ermutigen gemacht, weil das hört sich viel schöner an. Aber hier steht ein anderes Wort. Hier steht nicht das Wort Parakaleo. Hier steht nämlich das Wort Notheteo. Und das bedeutet ermahnen und zurechtweisen. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier vor der Kanzel stehe und ich hätte das Mikro hier die ganze Zeit vor mir und ich würde die ganze Zeit so von dem Mikro weggehen, dann wäre eine Zurechtweisung von Markus, er würde sagen, Heinrich, stell dich mal bitte an den Platz zurück. Das wäre eine Zurechtweisung. Das wäre keine Ermutigung, Heinrich, das wäre echt so cool, wenn du jetzt da hingehen würdest. Nein, es ist eine Zurechtweisung, weil ich mache gerade etwas falsch. Ich muss zurechtgewiesen werden. Verstehen wir? Und dann dieses Singen. Singen ist ein Zeichen dafür, dass das Wort Gottes reichlich in uns wohnt. Und Paulus erwähnt ja auch drei verschiedene Kategorien: Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Nun, es ist, also ich finde es schade, dass man das heutzutage nur auf Loblieder beschränkt. Ja, weil die Psalmen, die haben nicht nur das Lob Gottes, die beinhalten viel mehr. Aber das würde auch den Rahmen sprengen jetzt. Und dann endet Paulus diesen Abschnitt, indem er sagt, wisst ihr, eigentlich alles, was ihr tut, eigentlich alles, was ihr mit Händen, Füßen, mit Worten redet, alles, was ihr tut, tut es alles im Namen Jesu Christi. Das bedeutet, im Auftrag Gottes zu handeln, im Auftrag Jesu zu handeln, in der Autorität Jesu zu handeln. Ja, wenn ich zum Beispiel zu meinem Sohn sage zu Hause, geh, ruf mal deine Schwester von draußen, die muss jetzt schlafen gehen. Dann geht der Sohn dahin und sagt er, du musst schlafen gehen. Wie sehr interessiert das die Schwester? Wenn ich ihm aber sage, geh zu deiner Schwester und sag ihm, Mama hat gesagt, du sollst schlafen gehen. Oh, das hat schon ein ganz anderes Gewicht. Mama hat gesagt. Das ist eine ganz andere Autorität. Und ich denke, dass Paulus das hier auch meint. Dass wir alles, was wir tun sollen, wirklich in der Autorität Christi tun sollen. Denn das ist das, was in Gottes Reich zählt. Nun, ich komme zum Schluss. Wie könnte die Anwendung heute aussehen für uns? Ich möchte euch wirklich ermutigen, heute nochmal über die neue Kleidung nachzudenken, über die Beziehung zu Christus. Die Beziehung zu Christus hat viele Parallelen mit der Beziehung zu deiner Ehefrau, zu deinem Ehemann. Ich habe so viele Parallelen gefunden. Ich habe einiges wieder rausnehmen wollen, weil ich gedacht habe, ich mache keinen Ehevortrag, ich mache hier einen Vortrag über den Text. Aber setzt euch doch mal zu Hause als Ehepartner vielleicht hin oder als Freund, Freundin und überlegt einfach mal, was denkst du? Welches Kleidungsstück passt überhaupt nicht zu mir? Oder welches Kleidungsstück fehlt mir vielleicht noch? Lieben, das machen wir nicht, weil wir erretteter werden wollen. Wir sind errettet. Das machen wir nicht, um auserwählter zu werden. Das machen wir nicht, um Gott irgendwie in irgendeiner Weise zu beeindrucken, wie gut wir sind. Das machen wir einzig und allein aus Liebe zu ihm. Weil er uns errettet hat, weil er uns aus der Knechtschaft Satans herausgeholt hat und in sein Reich gestellt hat. Und sein Reich ist ein Reich der Liebe. In seinem Reich herrschen andere Gesetze und Gebote. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir wirklich einfach mal nach Hause gehen und mit unserem Ehepartner einfach darüber sprechen. und dass wir daran arbeiten. Lassen wir uns ermahnen von unserem Ehepartner. Das tut weh, ja. Also wenn der Ehepartner kommt und sagt, guck mal hier, dann suchen wir sofort als erstes so, ja, aber du hast da auch irgendwas gemacht. Nein. Wir wollen zu ihm hinwachsen, zu Christus hin. Und wir werden merken, zwei Dinge. Zum einen wird die Beziehung zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern besser werden. Automatisch. Und zu anderem wird die Beziehung zu Christus viel intensiver und größer werden. Amen.